Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich. Ich möchte eigentlich heute Abend diesen Vortrag beginnen mit einer Bibellesung. Jesus und die Sünderin. Hier heißt sie Ehebrecherin, aber die Sünderin. Jesus aber ging zum Ölberg, frühmorgens kam er wieder in den Tempel und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich nieder und lehrte sie. Da führten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die man beim Ehebruch ertappt hatte, und stellte sie in die Mitte und sagte zu ihm: Meister, diese Frau wurde auf frischer Tat ertappt als Ehebrecherin. Im Gesetz hat uns Mose befohlen, solche zu steinigen. Was sagst du dazu? Da sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten zur Anklage gegen ihn. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Da sie aber nicht nachließen mit ihren Fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich abermals und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie davon, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst und zuletzt die anderen. Und es blieb Jesus allein zurück und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und fragte sie: Frau, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige fortan nicht mehr. Diese Erzählung der Bibel aus dem Johannesevangelium Kapitel 8 habe ich einmal gelesen von einer Frau erzählt. Eine Frau, die sich hineindenkt in diese Sünderin, die man zu Jesus bringt. Und sie erzählt die Geschichte so: Als ich beim Einkaufen war, als ich auf dem Markt war, als ich auf der Straße ging, kam er und sagte mir, ich solle mit ihm gehen und er wolle mit mir schlafen. Und ich tat, was ich gewohnt war zu tun, wenn mein Vater kam, wenn mein Onkel kam, wenn mein Bruder kam. Und ich ging mit. Und dann kamen die hohen Priester und Schriftgelehrten und entdeckten uns und nahmen nur mich mit. Und da begegnete ich Jesus. Und er war in Verlegenheit. Er schrieb auf den Boden. Und dann sagte er ihnen etwas, dass sie gingen. Und ich blieb und hatte Angst, dass er mich jetzt verurteilen würde. Aber das tat er nicht. Die Geschichte hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich habe so an die Frauen gedacht, die zu uns kommen. Ich habe hier ein Buch, ich habe Ihnen übrigens ein paar Bücher mitgebracht. Wissen Sie, wenn die Frauen zu uns kommen, und dann sagen sie, und wir sie fragen nach ihrem Problem, und dann sagen sie das, was ihnen gerade im Moment am meisten auf den Nägeln brennt. Das ist aber nie die ganze Geschichte. Aber wenn wir ihnen helfen, das, was sie uns sagen, auch ernst nehmen, und ihnen helfen, dass sie wieder auf eigenen Füßen stehen, dass sie vielleicht eine Lehre machen, Ausbildung haben, dann erzählen sie ihre ganze Geschichte. Und da haben wir hier ein Buch zusammengestellt, In Freiheit leben, das war lange nur ein Traum, wo Frauen ihr Leben erzählen, nachdem sie einige Jahre von uns betreut, beraten, geholfen wurden. Wenn Sie das Buch aufmachen, dann sehen Sie hier die Weltkarte und dann sind so kleine Pünktchen. Und im vergangenen Jahr war das 1555 Frauen aus 103 Ländern dieser Erde. Und wenn Sie den letzten Deckel wieder aufheben, dann sehen Sie nochmals die Weltkarte und 10 Frauen, die uns ihre ganze Geschichte erzählt haben. Da erzählt uns Ayla, eine Frau aus Syrien: Ich hatte keine Ahnung, dass Frauen Rechte haben. Wenn du in Syrien sagst, dass deine Eltern geschieden sind, dann mischt sich plötzlich jeder in dein Leben ein. Jeder bestimmt darüber, was du darfst und was nicht. Meine Cousins, meine Onkel, meine Tanten, ja sogar der Mann meiner Schwester konnten über mein Leben bestimmen. Keiner hat mich je gefragt. Ich wurde wie eine Sklavin behandelt, musste putzen, im Haushalt helfen und das bei meiner gesamten Großfamilie. Meine Eltern ließen sich scheiden, weil mein Vater eine Cousine meiner Mutter heiratete, als Zweitfrau. Meine Mutter wurde noch am selben Tag von ihrer Familie mit einem anderen Mann verlobt. Bei uns in Syrien ist es ganz schlimm, wenn die Frau nach der Scheidung bei der Familie bleibt. Für die Familie meiner Mutter war diese Heirat eine Notlösung. Was meine Mutter dazu sagte, blieb ohne Bedeutung. Sie erzählt dann noch mehr aus ihrem Leben. Und Sie können sich vorstellen, wenn solche Frauen, und ich habe noch eine andere Frau, die so eine Aussage macht. Das war eine Frau, die ich selber beraten habe. Und die hat mir immer gesagt, Schwester Lea, was mich am meisten bedrückt, ist, dass ich es ja freiwillig gemacht habe. Und dann habe ich gefragt, wie freiwillig war das denn? Und dann sagt sie, ja, meine Eltern, wir wohnten in einem Zimmer, sie sind Russen in Litauen. Und wir hatten nur ein Zimmer. Und mein Bruder musste dann bei den Großeltern wohnen, weil da in dem einen Raum nicht genügend Platz war. Aber mein Vater hatte Arbeit, meine Mutter und ich war in der Schule. Und dann hatte mein Vater einen Schlaganfall und meine Mutter fing an zu trinken. Und alle haben auf mich geguckt und haben gesagt, ja und? Jetzt hast du schon die Schulausbildung, warum hilfst du denn deinen Eltern nicht? Ja, und dann hat sie in der Zeitung gelesen, was sie für Geld verdienen könnte, wenn sie 3 Monate in Deutschland anschaffen würde. Und dann hat sie gesagt, das kann ich machen, dann kann ich meinem Vater die Medizin kaufen und ich kann mir dann was aufbauen, 3 Monate werden schon vorbeigehen. Dann kam sie nach Deutschland mit einem anderen Mädchen. Sie war 18, das andere Mädchen war 17. In der zweiten Nacht kam der Chef mit einem anderen Clubbesitzer. In dieser Nacht wurde ich brutal vergewaltigt. Darüber will ich nicht mehr sprechen. Für mich war klar, dass ich sofort weg musste, weg nach Hause, aber dazu war es nun zu spät. Nach dem Übergriff wurde ich in den Club gebracht. Ich weiß heute nicht mehr, was in den darauffolgenden Tagen genau passiert ist, außer dass ich 3 Tage lang weinte. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen. Und dann ist sie im Club und wird dort, schafft dort an. Ein Mädchen hat sich einmal gewehrt. Daraufhin wurde sie ganz übel zugerichtet. Sie haben sie verprügelt und anschließend mit einer zerschlagenen Glasflasche vergewaltigt. Bei ihr war einfach alles kaputt. Uns war klar, wozu diese Männer fähig waren. Das ist nur 1, 2 Auszüge aus diesem Buch, um Ihnen zu sagen, was passiert, wenn eine Frau, ein Kind, ein Mädchen auf diese Schiene gerät. Und ich habe gern einmal diese Geschichte der Bibel genommen. Hier sind in der Bibel sind auch 4 Akteure. Es ist die Frau, es sind die, wie soll ich sagen, die Regierung, die Mächtigen des Landes. Es ist Jesus und es ist das Volk. Es ist die Situation der Frauen. Sie sind nicht stolz auf sich. Und diese Frau, die zu Jesus kommt, wagt ihn nicht anzuschauen. Alle sagen ihr, dass sie das, was sie tut, schlecht ist. Und es ist auch schlecht. Und sie glaubt es. Aber Jesus sagt ihr, dass sie, ihr Fehler eigentlich ist, dass sie das tut, was andere ihr sagen, sie solle tun. Sie muss sie selber werden. Und vielleicht ist es das, was Jesus jedem von uns sagt, dass wir selber werden müssen und uns nicht so sehr bestimmen lassen von anderen. Ich hasste mich für das, was ich war und für das, was mich dieses Widerliche tun ließ. Ich wünschte, ich wäre tot. Ich sehnte mich danach, dass sie Steine auf mich warfen, dass sie mich bestraften, so wie ich es verdiente. Und das macht es oft so schwer, auch Frauen zu helfen, die in so einer Mühle drin sind, weil sie gar nicht mehr an sich selber glauben. Und wenn Jesus zu ihr sagt, geh, aber vermeide diese Sünde, da wusste ich, was er meinte. Er meinte, lass es nicht zu, dass andere über dich bestimmen. Als Jesus mich ansah, sah er mein Gutsein. Und was das Wichtige ist in der Begegnung mit Frauen, ist, dass man ihnen sagt, wir glauben an dich. Du kannst auch anders. Und das ist so toll, wie sich dann Frauen, junge Mädchen entwickeln, wenn sie sicher sind, wenn sie merken, dass ihre Fähigkeiten, die sie auch noch haben, dass die entwickelt werden. Wenn wir sie in Schulen schicken, wenn wir sie in Ausbildungsplätzen schicken, da verändern sich wirklich total die Frauen. Wir werden natürlich oder wurden auch von der Regierung, die Gesetze macht, oftmals befragt. Und dann haben wir ihnen gesagt, das Gesetz muss so noch sein und so noch sein und so noch sein. Aber im vergangenen Jahr Im Januar brachte die Polizei ein junges Mädchen zu uns. Sie war an dem Tag, als die Polizei sie brachte, 15 Jahre alt. Sie stammte aus einem osteuropäischen Kinderheim. Die Täter haben sie da rausgeholt mit 12 und haben sie 3 Jahre lang in Deutschland in Bordellen angeboten und haben mit ihr geworben, jung und tabulos, Teenie und tabulos. Als sie zu uns kam, ich habe mit ihr gesprochen, ein zartes, junges Mädchen. Dann hat sie gesagt, meine Mutter hat auch immer schon gesagt, sie hätte besser einen Hund auf die Welt gebracht als mich. Wissen Sie, wenn ein Kind so aufwächst und dann kommen auf einmal ins Kinderheim 2 junge Männer und sagen, du bist die Schönste, du bist die Größte, dass sie mit denen mitgehen, das ist fast selbstverständlich. Und das passiert halt mit sehr vielen, sehr jungen Mädchen. Und in unserer Geschichte hier, in unserem Land, werden die Frauen, die angeboten werden, immer jünger. Und das ist möglich, weil wir 2002 ein Gesetz gemacht haben, das Deutschland zum Bordell Europas gemacht hat. Wir haben 2002 gesagt, das war mit ein Grund, und viele haben dann zugestimmt, die Frauen in der Prostitution, die können sich nicht mal versichern, krankenversichern und sozialversichern. Warum? Weil ihre Tätigkeit gilt als unsittlich, also gilt alles, was man ihnen das erleichtert, als Förderung der Prostitution, und das ist gegen das Gesetz. Man hätte das auch anders machen können, aber man hat ein Gesetz gemacht, dass Prostitution als Beruf wie jeder andere hinstellt. Und wissen Sie, wer von diesem Gesetz profitiert hat? Eigentlich nur die Bordellbetreiber. Die konnten jetzt in den Wellnessbereich gehen, riesige Bordelle hinstellen und Reklame machen, wie schön diese Wellnessparadiese sind. Und Sie können das im Fernsehen sehen. Da steht der Herr Rudloff von Stuttgart, der gibt vor, das größte Bordell Europas in Stuttgart zu haben, das Paradise. Und dann steht er im Fernsehen, ein Geschäftsmann, zeigt in dieses Wellnessparadies und sagt, das verdanke ich dem Gesetz von 2002. Und wissen Sie, was noch so schlimm ist? Die Städte können sich gar nicht mehr dagegen wehren, denn wir haben auch eine Bauordnung, die dem auch entspricht. Saarbrücken wollte kein Großbordell vom Herrn Rudloff. Aber sie mussten es akzeptieren, weil die Gesetzeslage so ist. Zurzeit ist Augsburg vor Gericht mit dem Herrn, weil er in Augsburg zu all den Bordellen, die es ja schon gibt, auch noch ein Großbordell bauen will. Unser Gesetz erlaubt es ihm. Und dann hat er sogar schon gedroht, dass wenn er jetzt Recht bekommt vom Gesetz, und er ist sich da scheint ziemlich sicher, dann würde er die Stadträte anzeigen, die müssten dann mit ihrem Privatvermögen für den Verdienstausfall haften. Dass er das sagen kann, ist schon eine Unmöglichkeit. Ich finde das unglaublich. Das ist die Situation in Deutschland. Das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, die die Gesetze machen. Und ich kann nicht verstehen, ich kann überhaupt nicht kapieren, wie man so ein Gesetz, nach 5 Jahren hat man schon gesagt, um Gottes Willen, das läuft ja ganz aus dem Ruder, Es werden ja immer mehr Frauen hierher gebracht. Es werden ganz junge Frauen hierher gebracht. Jetzt ist alles legal. Es ist lang nicht egal und legal, dass 13-jährige Kinder hier angeboten werden. Aber es ist eine Situation und Stimmung in der Bevölkerung, im Volk, geschaffen, dass man sagt, na ja, Prostitution, und dann gibt es die verschiedensten Behauptungen. Prostitution hat es ja schon immer gegeben, das älteste Gewerbe der Welt. So ein Quatsch, was es immer schon gegeben hat, sind Kriege. Und beim Krieg hat man auch die Frauen vergewaltigt. Und das waren hinterher die Huren. Das älteste Gewerbe sind Jäger und Fischer und Bauern. Aber man will es immer so als normal hinstellen. Und durch das Gesetz von 2002 ist in der Bevölkerung das Gefühl gewachsen, naja, das ist ganz normal, das ist ein ganz normaler Beruf. Wissen Sie, Gesetze haben auch einen Symbolcharakter. Man sagt, Prostitution hat es immer gegeben, kann man nicht wegmachen. Entschuldigung, es gibt auch Diebstahl immer. Es wird doch keinem einfallen sagen, der Ladendiebstahl, in jedem Geschäft wird geklaut. Machen wir doch einfach das Gesetz weg. Aber jeder weiß, Diebstahl ist gegen das Gesetz. Und wie die es noch tun, natürlich. Es gibt vieles. Gesetze haben auch eine Symbolkraft. Viele Leute brauchen ein Gesetz, damit sie wissen, was ist schlecht und was ist gut. Nicht alles, was nicht verboten ist, ist auch gut. Aber es gibt Leute, die sagen, wieso, da gibt's doch, ist doch nicht verboten, also kann man es doch tun. Und das ist das, was uns eigentlich so auf den Wecker geht. Und es gibt ein Gesetz, mit dem wir überhaupt nicht einverstanden sind. Das ist das Gesetz von 2002, das Prostitution wie ein Beruf wie jeder andere hinstellt. Und jetzt hat man gemerkt, schon 5 Jahre später hat die Regierung gemerkt, um Gottes Willen, dass bringt ja nur noch mehr, also macht uns noch mehr zum Bordell. Und da wollte man schon was verändern. Dann hat man gesagt, dann war die Regierung unter Rot-Grün, wurde das Gesetz 2002 gemacht. 2007 hat man gesagt, na ja, man muss was ändern. Die Kunden, die zu Frauen gehen, die ihnen signalisieren, dass sie das nicht freiwillig tun, die sollen bestraft werden. Nicht mal das hat man durchgebracht. Es ist nichts geschehen, obwohl man gesehen hat, dass es schlecht ist. Und jetzt ist man wieder dran und sagt, man muss es verändern, dieses Gesetz. Und dann macht man, dann streitet man sich drum, eine Forderung von uns wäre zum Beispiel, dass Prostitution erst ab 21 möglich ist. Nein, kann sich die Regierung nicht darauf einlassen. Sie sagen, mit 18 ist man erwachsen und kann über sein Leben bestimmen. Aber schauen Sie mal, wenn ein 20-Jähriger, wenn der eine Straftat beginnt, und dann sagt man, der ist ja noch nicht reif, der ist ja noch Jugendstrafrecht, gilt da noch. Aber ein 18-jähriges Mädchen soll reif sein, um zu entscheiden, ob es sein Leben als Prostituierte leben will. Das ist unglaublich. Und da frage ich mich immer, warum kann man da keine klareren Aussagen machen? Es gibt noch eine Reihe Vorschläge. Ein anderes Vorschlag ist, die Bordelle müssen angemeldet sein und man muss sie kontrollieren können. Denn seit 2002 kann die Polizei nicht ohne weiteres eine Razzia machen. Da muss sie vorher genau wissen, was alles schiefläuft in dem Bordell. Aber wehe, sie macht Telefonüberwachung, das ist natürlich nicht erlaubt. Das Problem gab es in Augsburg. Die Polizei hatte 3 Jahre Telefonüberwachung gemacht und wusste alles, was da los war. Die Frauen hatten absoluten Textilverbot. Also in dem Raum, wo sie sich präsentieren müssen, durften sie nicht mal ein Handtuch in der Hand haben. Absolutes Textilverbot. Die Frauen wurden rund um die Uhr überwacht. Sie konnten nicht das Bordell verlassen, ohne Begleitung. Und sie durften keine Handys haben. Dann ist die Polizei reingegangen, hat alles so gefunden, wie es war. Und da brauchten die Frauen, wenn sie nicht Deutsch konnten, brauchten sie nur einen Zettel rauszuholen, freiwillig. Da musste die Polizei wieder abziehen. Die Polizei hat eine Anzeige erstattet und das Gericht hat die Anzeige nicht angenommen, weil sie gesagt hat, wieso? Prostitution, ein Beruf wie jeder andere. Der Arbeitgeber hat eingeschränktes Weisungsrecht. Was heißt eingeschränktes Weisungsrecht? Das ist nicht genauer definiert. Also kann er verlangen, was er will. Und der Bordellbetreiber, die haben natürlich sich totgelacht und haben die Polizei angezeigt, weil sie ohne Erlaubnis, Hausfriedensbruch nennt man das. Ja. Die Polizei hat aber weiter recherchiert und 2 Jahre später haben sie nochmal eine Razzia gemacht. Ich weiß nicht, was da alles noch los war. Auf jeden Fall, da haben wir 2 Frauen dann auch betreut, die Aussagen gemacht haben. Aber ich sage Ihnen was anderes. In dem neuen Gesetz will man nun, also Bordelle sollen angemeldet werden und sie sollen auch regelmäßig überprüft werden. Wir sollten das machen. Sie wissen ganz genau, dass wir überall sparen. Wir sparen auch Personal ein, auch bei der Polizei. Sie merken das in der Stadt vielleicht nicht so wie auf dem Land. Da sind kaum noch nachts, dass Streife gefahren wird. Nee. Hat nicht mehr genügend Polizei. Unsere Gesellschaft ist ja nicht besser geworden, nicht friedlicher. Und wenn jetzt die Polizei schon viele Straftaten hat, die ihr ins Haus geliefert werden, Mord, Totschlag, Einbruch, Diebstahl, Raub, meinen Sie, dann ging sie sich auch noch den Menschenhandel suchen, denn der wird ihr nicht ins Haus geliefert. Und deshalb denke ich, dass das Gesetz, wie es jetzt konzipiert werden soll, und die Frau Schwesig, die Frauenministerin, die lässt sich ja beraten von Hurenorganisationen, auch den Bordellbetreibern. Sie hat, um da Bescheid zu wissen, eine Konferenz gemacht, bei dem waren 3 Zusammenschlüssen von Bordellbetreibern, von Hurenorganisationen und keine der Beraterinnen, die nicht für Prostitution sind, nur die, die für Prostitution sind. Wir haben, als dieses junge Mädchen zu uns kam und ich mit ihr gesprochen habe, habe ich gedacht, das ist unglaublich. Und dann war im August des gleichen Jahres war der Prozess. Das Mädchen hat also ausgesagt, kam zum Prozess. Und die 2 Täter wurden verurteilt zu je 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung. Und da ist mir buchstäblich der Kragen geplatzt. Und ich habe gedacht, nee, das geht doch überhaupt, es bringt überhaupt nichts. Warum machen wir es nicht wie in Schweden? Als ich 12 oder 15 war, weiß ich, dass es Filme gab. Ein Film, ich weiß noch, dass ich an einem so ein Plakat gesehen habe, die wilden kleinen Schwedinnen. Das war so ein Film, scheint's damals. Und heute haben die Schweden ein Gesetz, das den Kauf von Sex verbietet. Also sie machen einen totalen Blickwechsel. Sie gucken nicht auf die Frauen, nicht auf die Mädchen. Sie sagen, in einem Land, wo Mann und Frau gleichwertig ist, ist es nicht akzeptabel, dass die eine Hälfte die anderen kauft. Denn was ich kaufen kann, ist Ware. Unser Gesetz macht alle Frauen zur Ware, zur möglichen Ware. Und das ist nicht akzeptabel. Und deshalb denke ich, wir sollten ein Gesetz anstreben, wie die Schweden, der Kauf von Sex unter Strafe gestellt. Es sind keine großen Strafen. Aber mal guck mal weg von der Frau und hin zum Käufer. Denn der Käufer macht die Nachfrage. Und ich hatte eine Mitarbeiterin, eine Referentin, sie hatte Jura studiert und wollte dann noch promovieren, hat 2 Jahre da bei uns gearbeitet, ist dann an die Uni, um zu promovieren, und ist heute Professorin. Es ist die Rahel Google. Die hat ihre Promotion geschrieben zum Thema Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Grundgesetz und Prostitution. Und sie hat nachgewiesen, dass Artikel 3, der sagt, Männer und Frauen sind gleich, die Gleichwertigkeit, dass die vom Staat gewährleistet werden muss, also geschützt werden muss. Und Prostitution ist keine Gleichwertigkeit. Frau wird zur Ware gemacht. Es ist auch gegen Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Man hat da nur größere Probleme, weil Würde nicht definiert ist. Aber es ist unsäglich, dass wir Artikel 1 haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und so großzügig über Prostitution hinwegsehen und genau wissen, was da alles passiert. Und etwas anderes nehmen wir überhaupt nicht in den Blick. Das sind die Krankheiten, die diese Frauen haben. Wenn die Frauen zu uns kommen, gehen wir als erstes mit ihnen zum Arzt. Und sie haben fast alle Krankheiten. Und mir hat eine Ärztin gesagt, unser Land wird einer Verseuchung entgegengehen, das ist unglaublich, mit Geschlechtskrankheiten. Die Syphilis war fast ganz ausgerottet und die ist mächtig im Terrain zu gewinnen, weil auch die Antibiotika dann irgendwann nicht mehr so wirken. Das sagte mir auf jeden Fall die Ärztin. Da frage ich mich doch, was erlauben wir uns eigentlich da in unserem Land, wenn wir so großzügig drüber gehen? Wir, das Volk, wir müssen nachdenken. Wir müssen mit offenen Augen durch die Welt gehen und wir können nicht sagen, naja, die machen ja die Gesetze, die werden es schon wissen. Wir müssen denen, die die Gesetze machen, auf den Füßen stehen. Und deshalb habe ich Ihnen auch heute Abend eine Liste mitgebracht. Da können Sie unterschreiben. Und die Liste heißt, mach den Schlussstrich. Und wir hatten im Mai diesen Jahres schon 22.000 Unterschriften. Und dann haben wir wollten im Mai abschließen. Dann wollten wir der Frau Schwesig die Unterschrift, sie ist die Frauenministerin, die Bundesfrauenministerin, diese Unterschriften übergeben. Ich habe also dann geschrieben, wir haben 22.000 Unterschriften, die würden wir gern der Frauenministerin übergeben. Vielleicht brauchen wir dazu eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, um über unsere Erfahrungen zu reden. Dann habe ich einen netten Brief von der Frau Ministerin bekommen. Der Herr Staatssekretär so und so ist bereit und freut sich, die Unterschriften entgegenzunehmen, aber die Frau Ministerin hat leider keine Zeit. Dann habe ich wieder geschrieben, Wenn die Frau Ministerin im Mai keine Zeit hat, vielleicht hat sie im Juni oder Juli Zeit, unsere Unterschriften entgegenzunehmen. Ich bekam den gleichen liebenswerten Brief, dass der Herr Staatssekretär bereit ist, die Unterschriften entgegenzunehmen, aber Frau Ministerin hat keine Zeit. Dann habe ich ihr nochmal geschrieben, wenn die Frau Ministerin im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September, im Oktober, im November, im Dezember keine Viertelstunde Zeit hat, die Unterschriften entgegenzunehmen, dann sagt mir das eigentlich, dass sie kein Interesse hat, die Erfahrung der Arbeit an der Basis zu kennen oder dass sie vielleicht denkt, dass die Basis überhaupt nicht mitdenkt. Aber ich hab den gleichen liebenswerten Brief nochmal gekriegt, dass der Herr Staatssekretär bereit ist. Unglaublich. Dann haben wir gesagt, was soll man machen? Da haben wir gesagt, Karo an der tschechischen Grenze ist unserer Meinung. Die Bürgerinitiative von der Frau Hausschild Schön in Baden-Württemberg ist einer Meinung mit uns. Kofra in München ist einer Meinung mit uns. Jetzt machen wir doch weiter. Jetzt haben wir mal weiter Unterschriften. Wir werden dieses Thema nicht abschließen, ohne dass wir anregen, dass man in der Bevölkerung nachdenkt. Das Volk. Wenn das Volk zur Zeit Jesu angefangen hätte nachzudenken, hätten sie nicht den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen. Da haben sie sich einwickeln lassen. Und mir wird mehr und mehr, wissen Sie, im Alter, wenn man so nicht mehr so viel Zeit vor sich hat, Sie haben gehört, wann ich geboren bin, Sie brauchen nicht zu rechnen, ich bin 77 und werde 78 demnächst im Februar, dann denkt man zum Donnerwetter, wir sind mehr Leute ausgebildet. Es sind mehr Leute, die Zeitungen lesen und verschiedene Zeitungen lesen. Wir, das Volk, wir müssen uns mehr Gedanken machen über das, was wir für gut und für richtig halten und was wir nicht für gut und für richtig halten. Wir dürfen uns nicht so beeinflussen lassen. Und Jesus traut uns das zu. Er traut uns zu, dass wir Christinnen und Christen in seinen Fußstapfen sowas nicht ohne weiteres akzeptieren. Die Frau, er hat sie ermutigt, die Perspektive der Pharisäer und Schriftgelehrten, manchmal denke ich mindestens Kinder, wie kommt es eigentlich, dass wir so viele tolle Politiker haben und die sich nicht klar zu sowas äußern. Es ist ganz selbstverständlich, dass wir Probleme und Übel nicht auf einen Schlag ausräumen können. Was uns sehr plagt, sind ja auch Krankheiten. Aber wir sagen doch nicht, Menschen haben immer Krankheiten, da kann man nichts machen. Wir kämpfen dagegen, wir wissen, dass es nicht immer wegbleibt, aber wir setzen was dagegen. Und so ein Übel in der Gesellschaft, was Frauen und Kinder kaputt macht, das wollen wir akzeptieren. Wir haben auch Prominente an unserer Seite. Maria von Welser, die Publizistin und Journalistin. Sie haben hier in Köln die Emma. Die hat auch eine Aktion und einen Aufruf gemacht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir weitermachen und die Perspektive des Volkes, dass wir da ansetzen und zum Nachdenken bringen. Ich lese Ihnen mal was vor, ein Zitat über die Todesstrafe. Die Entwicklung der Einstellung zur Todesstrafe in Deutschland zeigt, dass seine Abschaffung trotz zunächst entgegenstehender Mehrheitsmeinung, die Todesstrafe wollte man auch nicht so ohne weiteres abschaffen, eine spätere Legitimation in der Bevölkerung durch Erfahrung und Bildung finden kann. 1949 war die große Mehrheit, auch unter Juristen, der Auffassung, der Rechtsstaat dürfe auf dieses äußerste Mittel nicht verzichten. Die Wahrnehmung eines dennoch sich stabil entwickelnden Rechtssystems führte zu einem drastischen Einstellungswandel. Ein mutiger erster Schritt des Verfassungsgebers kann also das Bewusstsein in der Bevölkerung prägen. Schon um 1970 war die Mehrheit gegen die Todesstrafe. Diese belegen die Daten der entsprechenden den kontinuierlichen Befragungen durch das Allersbacher Institut für Demoskopie. Und in Schweden hat sich die Einstellung, die haben jetzt 15 Jahre dieses Gesetz, hat sich die Einstellung total geändert. Die sagen zum Beispiel, nur Loser kaufen Sex. Und man guckt gar nicht auf die Frauen. Den Frauen bietet man an, eine Ausbildung zu machen, einen Beruf zu lernen, Arbeit zu finden. Und ich glaube, es gibt genug Arbeit. Ja, Jesus, in dessen Nachfolge wir stehen, er hat sehr vieles bewirkt. Und Gandhi soll einmal gesagt haben, wenn die Christen überzeugter Zeugnis für Jesus ablegen, in ihrem Leben, nicht so sehr mit Worten, da gibt es ja wunderschöne Traktate, dann wäre ich Christ geworden. Und ich glaube, das ist es, was die Menschen heute hören, nicht so sehr auf die Worte, sondern wir müssen sie mit unserem Leben und mit unserem Tun überzeugen. Ich habe da noch sehr Schönes aufgeschrieben, glaube ich. Das Vorbild Jesu lässt mich weitermachen und motiviert hoffentlich auch Sie, den Schlussstrich zu machen. Meine Kollegin ist in Augsburg, dort, wir haben dort auch eine Beratung. Die hat mit der Polizei eine gute Zusammenarbeit zum Wohl der Frauen. 1990 gab es in Augsburger Prostitutionsmilieu gerade mal eine Ausländerin, das war eine Österreicherin. Im August 2014, also 1990, im August 2014 überprüfte die Polizei in Augsburg alle Bordelle und viele Wohnungen. Außer einer Handvoll altbekannter Augsburger Frauen, also Frauen, die man noch von früher kannte in der Prostitution, die weit jenseits der Lebensmitte zu überleben versuchen, war nicht eine Deutsche anzutreffen. Also die jungen Frauen alle. Junge Frauen unter 21 müssen sich in Augsburg bei der Polizei melden. 2013 waren es 157 Neumeldungen unter 21, davon nur 4 Deutsche. 98% waren Ausländerinnen. Die Tendenz in 2014, es gibt noch mehr Anmeldungen der ganz jungen Frauen, wobei der Ausländerinnenanteil weiter steigt. Ja, soweit. Sie können noch Fragen stellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.